Direkt aus Europa, Nummer 443, Seite B.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Küchenmeister, Sandig, Engelmann. Drei Dichterinnen.
Ich bin Julia und ich schreibe Gedichte. Es geht nicht darum, was wir haben, sondern um das, was wir draus machen. Und es geht nicht um den Witz an sich, sondern darum, dass wir lachen. Es geht nicht darum, was wir tragen, wie wir lächeln, wie wir reimen. Es geht darum, was wir sagen, weil es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um dein oder um meinen Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Dankeschön. Dass ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben, kommt ursprünglich vom Poetry Slam. Das ist so eine Art moderner Dichterwettstreit.
Das war ganz lange ein Hobby von mir, war dann hauptberuflich Psychologiestudentin. Aber durch alles, was passiert ist, bin ich Vollzeit Poetin. Was mein Traumberuf ist, ohne dass ich wusste, dass es ihn gibt. Tatsächlich ist meine erste Erinnerung an das, was ich gerne gelesen habe, Gedichte. Also ich habe mal zu Weihnachten, das heißt Dunkel war es, der Mond schien helle, so eine Kindergedichtsammlung bekommen. Und ich weiß, dass ich das gelesen und dann auch auswendig gelernt habe. Nicht, weil ich musste, sondern einfach, weil ich gerne wollte. Und klassische Literatur, wie ich das jetzt gerade gerne lese, oder auch zeitgenössische Sachen, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das so für mich entdeckt habe.
Julia Engelmann. 1992 in Bremen geboren, sammelte im dortigen Stadttheater erste Bühnenerfahrungen.
Ich war immer eine von denen, die sich dann das 40. Blatt im Deutschunterricht für einen Aufsatz genommen haben, wo die Lehrer schon die Augen verdrehen, weil sie wissen, dass sie das als Korrektur lesen müssen. Also ich habe schon immer gerne Dinge erfunden und geschrieben. Und das erste Gedicht habe ich aber auch erst geschrieben, als ich wusste, dass es Poetry Slam gibt und dass ich da auftreten möchte. Mich erleichtert es wahnsinnig, wenn jemand anders laut ausspricht, was er denkt und wie es ihm geht, und es befreit mich. Und deswegen habe ich mir irgendwann vorgenommen, dass ich dazu einen Teil beitragen möchte, und dann entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und alle erkennen, dass es diese die anderen und man selber irgendwie gar nicht so sehr gibt.
Nadja Küchenmeister wurde 1981 im Osten Berlins geboren, wo sie heute als freie Schriftstellerin lebt. Nadja Küchenmeister studierte Germanistik und Soziologie, sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, an dem sie auch unterrichtete. Sie veröffentlichte bisher zwei Gedichtbände. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien aufgenommen. Für den Rundfunk schreibt sie Hörspiele.
Das Feld ist nur mehr Eis und Schnee. Ganz verlassen liegt der Gasthof da. Die Reisen von den Schienen genommen. Abgeräumt ist die Chaussee. Eichenblätter sind zur Hand verkrallt, halb zerfallen, doch das zeitigt nichts. Der Schatten wächst sich aus zum Abend und nimmt sich, wo er kann, vom Licht.
Ulrike Almuth Sandig, 1979 in Großenhain geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte Indologie, Religionswissenschaft und am Leipziger Literaturinstitut. Bisher erschienen von ihr drei Gedichtbände, zwei Prosa-Veröffentlichungen und zwei CDs, die Musik und Lyrik verbinden.
Wenn sich ein Autor dafür interessiert, die Massen erreichen zu wollen und wahnsinnig viel Geld verdienen zu wollen, dann wird er wahrscheinlich sowieso nicht auf die Idee kommen, Gedichtbände zu publizieren. Wir leben eigentlich in einer absolut vorteilhaften Zeit und es gab nie so viele Verlage, die Lyrik publiziert haben. Natürlich kann man von Lyrik nicht leben, aber dieses Klagen geht an der Tatsache vorbei, dass dieses Publikum, was ein Dichter hat, unheimlich begeisterungsfähig ist. Ich bekomme jeden Monat Zuschriften von Zeitschriftenmachern oder Lesebegeisterten aus aller Welt, weil es immer wieder Anhänger dieses Sprachwahnsinns gibt, die diese Gedichte in alle möglichen und unmöglichen Sprachen übersetzen, ohne dafür groß Geld zu bekommen. Man muss das nicht als einen Markt verstehen, sondern als eine Bewegung.
Ich werde vom Flirren der Bäume im Licht nichts sagen. Auch nicht von den Bäumen an sich. Kein Wort von der Buche im Hinterhof der Ärztin, deren Tochter im Schlafzimmer stirbt. Kein Wort vom Blauglockenbaum im eigenen Hof, unter dem ich und du bis spät in der Nacht sitzen und so tun,
als sei die Tochter der Ärztin nur in den Gedichten, die ich aufschreibe, echt. Ich suche mir meine Themen nicht aus, sondern es sind Themen, die mich verfolgen, die ich eigentlich eher loswerden möchte, und deswegen schreibe ich darüber. In den letzten Jahren ist es hauptsächlich ein Motiv gewesen, es war das Motiv des Verschwindens meiner eigenen Person, des Verschwindens geliebter Menschen, aber auch des Verschwindens von Bewusstsein oder von Ideen, von Dingen, von Welt einfach. Das ist dann irgendwann zu einem Buch geworden, das heißt Buch gegen das Verschwinden. Und seitdem dieses Buch draußen ist, hat sich mein Schreiben thematisch verändert, geht es eher um politische Themen, um die Frage, wo stehe ich als sprechender Mensch, als sprechende Frau, als Mensch im 21. Jahrhundert, was macht das mit mir, mitten in diesem Land zu stehen?
Der Bewegungsradius eines Ostdeutschen war nicht allzu groß. Und meine Familie und ich, wir haben den Ort immer wieder aufgesucht, an dem auch mein Vater groß geworden ist. Und für mich ist es ein Ort frei von Zwängen. Ich glaube, dass ich tatsächlich mich oftmals an dem Ort, an dem ich selber groß geworden bin, unwohl gefühlt habe. Und plötzlich dann an diesem Ort das Gefühl hatte, alles fällt von mir ab, auch die Stadt fällt von mir ab. Und ich kann mich ganz selbstverständlich dem Leben hingeben, so wie die Tiere, die ich dort beobachtet habe. Ich war in der Natur wie die Bäume und wie die Sträucher. Es war für mich ein absolut natürlicher Lebensraum. Ich habe oft das Gefühl, dadurch, dass ich die ersten 8 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht habe, auf ein längeres Leben zurückzublicken als das, was ich geführt habe. Weil ich das Gefühl habe, in 2 Ländern aufgewachsen zu sein, und diese 2 Länder natürlich durch gewisse Mentalitäten und durch die Sprache auch miteinander verbunden waren. Aber trotzdem gab es ein anderes Licht in meiner Kindheit, eine andere Farbe, und es gab auch eine ganz andere Grundhaltung. Die für mich 3 wichtigsten Themen sind sicher Kindheit, Liebe und Tod. Da man ja nicht jeden Tag Gedichte schreibt, für mich gilt das jedenfalls, kann man dann das Gedicht auch wirklich als Gefäß für die großen Fragen ruhig benutzen. Also keine Angst vor der Ernsthaftigkeit. Das heißt ja nicht, dass man im Leben nicht mit großer Heiterkeit erlebt und fühlt. Melancholie ist für mich einfach die logische Konsequenz aus dem, was Leben ist. Wer sich mit dem Leben wirklich intensiv auseinandersetzt, auch mit der Literatur, mit Musik, und nicht ab und an melancholisch wird über der Tatsache, dass der Mensch lebt und vergeht, ohne zu begreifen, was Leben eigentlich ist. Wer nicht begreift, dass man darüber auch melancholisch werden kann, der ist mir eben weniger nah als ein Mensch, der ab und an melancholisch ist. Dinge sind immer um mich, wie um jeden Menschen. Und sie sind Erinnerungsträger. Sie helfen mir dabei, mich zu erinnern. Und sie bleiben sich gleich. Anders als zum Beispiel ich mir gleich bleibe. Sie haben etwas so Überdauerndes, was mir selbst als Mensch einfach fehlt. Und dadurch liegt auch etwas Tröstliches in den Dingen, und sie helfen mir dabei, mich genau zu erinnern, weil ich anhand des Dings wieder eine genaue Vorstellung von dem habe, was einmal war und was nie mehr sein wird. Poesie ist kein Rätsel, wird aber häufig immer noch wie ein Rätsel behandelt. Deshalb haben auch so viele Menschen, glaube ich, Schwierigkeiten, sich einem Gedicht ganz frei zu stellen. Viele verbinden mit einem Gedicht, dass man es interpretieren muss. Aber Poesie hat eigentlich dem Roman, der Erzählung gegenüber den Vorteil, dass die Sprache selbst Mitteilung ist. Während Prosa, die ich genauso liebe wie Gedichte, auch Inhaltsträger ist, darf sich die Poesie davon vollkommen freimachen. Und wer es einmal geschafft hat, wirklich sich frei zu machen von dem Zwang des Verstehenmüssens, der versteht es plötzlich. Der versteht plötzlich, dass man sich einem Gedicht wie Musik eigentlich stellen kann. Was nicht bedeutet, dass das, was innerhalb eines Gedichts gesagt wird, nicht von Bedeutung ist. Aber es steht gleichbedeutend neben dem Klang und der Sprache selbst.
Eins meiner größten Themen, das mich beschäftigt und interessiert, ist, dass jeder für immer in seinem Leben, in seinem Kopf alleine ist und wie man damit umgeht, weil ich finde, man kann sich sein größter Feind, aber auch sein größter Freund sein. Ich finde, Gedanken sind so wahnsinnig stark und darin liegt die größte Kraft und die größte Freiheit, die jeder hat, ebenso wie die Tatsache, dass Zeit so schnell vergeht und alle das wissen und es gleichzeitig irgendwie immer wieder vergessen und ignorieren können und wie flüchtig alles ist und wie schön und traurig gleichzeitig, wie nah das alles beieinander liegt.
Sehr echt, sehr real. Ihre Texte, die sprechen einfach einen sehr an, weil sie sehr gut in die Wirklichkeit passen und nicht überdreht sind.
Also ich denke, jeder Mensch kommt mal in die Phase, wo er zu sich selbst stehen muss.
Ja, es berührt einen einfach total. Man ist selbst in dem Alter und fragt, wo sie das hernimmt, die Inspiration für all das.
Aus meiner Sicht ist es vielleicht die wichtigste Sache, sich selber anzunehmen und sich in sich selber sein eigenes Zuhause zu finden. Und ich glaube, dass dann auch der Moment beginnt, in dem man richtig gut für andere da sein kann. Für meinen Geschmack gibt es zu viele Menschen, die zu sich selber zu hart sind und dadurch auch zu anderen so hart werden. Nur diesen Gedanken will ich dir noch hinterlassen. Bleibst du bei dir selber, dann passieren die besten Sachen und lass dich überraschen. All die Wunder werden groß. Das hier ist kein Ende, es geht gerade erst richtig los.
Drei Dichterinnen. Sie hörten ein Feature von Burkhard Reinhardt. Mit Gedichten von Nadja Küchenmeister, Ulrike Almuth-Sandig und Julia Engelmann. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Mit Heidrun Wimmersberg. Unter See- und Hafenlotsen sind Frauen kaum zu finden. Das gilt auch für die Berufssparte Kapitänin. In Deutschland sind weniger als 1% der knapp 1000 Kapitäne weiblich. Dorothee Gedecke hat es geschafft. Sie ist mit 29 Jahren eine der jüngsten Schiffsführerinnen. Seit Beginn dieses Jahres ist sie Kapitänin auf der Ilka, einem rund 80 Meter langen Küstenmotorschiff, das vor allem landwirtschaftliche Produkte transportiert. Johannes Kulms hat die junge Kapitänin in ihrem Heimathafen Lübeck getroffen.
Der Maschinenraum der Ilka ist überraschend groß. Knallrot sind die meisten Maschinen, die da im grellen Licht vor sich hinarbeiten und mächtig Lärm machen. Dorothee Gedecke kommt oft hier runter. Die Kontrollgänge sind für sie Routine. Doch erst recht ist sie gefordert, wenn plötzlich etwas hakt.
Dann gehe ich natürlich runter in den Maschinenraum, sage meinem ersten Offizier Bescheid und dann muss ich handeln.
Dorothee Gedecke ist gleich in doppelter Hinsicht etwas Besonderes. Denn dass eine Person auf dem Schiff sowohl für den Maschinenraum zuständig ist, wie auch als Kapitän auf der Brücke steht, ist heutzutage rar. Dass diese Person dann auch noch eine Frau ist, ist erst recht ungewöhnlich. Zum Zeitpunkt des Gesprächs liegt die Ilka im Hafen von Lübeck, der Heimatstadt von Gedecke. Doch Zeit für einen ausgiebigen Landgang bleibt diesmal kaum.
Das tut natürlich weh. Wir sind vielleicht dreimal im Jahr in Lübeck, also es ist auch immer unterschiedlich. Mal liegen wir ein Wochenende hier, mal weniger und nur jetzt ist eben wirklich viel zu tun und ein anderes Mal konnte ich nach Hause.
3 Jahre lang hat sie nach ihrem Studium hingearbeitet auf ihr Ziel, Kapitänin zu werden.
Ja, das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, als ich die Beförderung erhalten habe. Und ich habe mich sehr gefreut, an Bord einzusteigen und dann endlich ein eigenes Schiff zu bekommen. Ich kannte ja die Besatzung schon und das ja, hat sich schnell eingespielt.
Die Besatzung der Ilka ist klein. 4 Männer hat Gedecke nun unter ihrem Kommando. Wobei, was heißt Kommando?
Es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich bin immer noch die Alte, die Jungs sind die Alten und wir kennen unsere Macken und ich spiele jetzt auch nicht meine Macht aus. Also es ist ein schönes Zusammenspiel.
Aber natürlich weiß Gedecke, dass sie in ihrer Position etwas Besonderes ist. Ihre Kollegen sind deutlich älter als sie und eben Männer. Andererseits hat sie schon früh gelernt, sich in der maritimen Männerwelt zu behaupten. Beim Segeln als Jugendliche in der Gruppe merkte sie, Frauen sind hier klar in der Minderheit. Gedecke sitzt nun in ihrem Büro, einem kleinen engen Raum mit 2 kleinen Tischen und einer Eckbank.
Selbstverständlich wollten die Jungs sich aufspielen und zeigen, wie toll sie sind und dass sie ja als Jungs viel besser sind, also die üblichen Machtspielchen. Da habe ich schnell die Männerhierarchie kennengelernt und gelernt, mich da durchzuboxen und war natürlich immer nervig, aber nützt ja nichts.
Diese Männerhierarchie begegnet Dorothee Gedecke bis heute. Wer sich länger mit der Schleswig-Holsteinerin unterhält, spürt, dass der Weg zur Kapitänin für sie alles andere als einfach war und dass dies für eine Frau auch mit der Beförderung nicht automatisch aufhört.
Also wir müssen an Bord 200% geben, um ja wir leisten nicht dasselbe, sondern wir leisten ja mehr, aber um eben anerkannt zu werden. Man muss ja die Männer davon überzeugen, dass Frauen wirklich das Gleiche an Bord leisten können. Und das muss man ihnen Tag auf Tag beweisen.
Die Organisation Frauen zur See weiß um die Herausforderung. Immer wieder erreichten sie Geschichten von Frauen darüber, wie schwer es auf einem Schiff sei, sich durchzusetzen, sagt die Vorsitzende Maria Esser. Und natürlich könnten auch strenge Vorschriften sexuelle Übergriffe der männlichen Kollegen nicht gänzlich verhindern.
Weil die natürlich auch sehr lange, gerade aus den anderen Nationen, die sind ja auch sehr lange an Bord. Zum Teil haben die ja bis zu einem Jahr oder auch länger die Verträge. Und wenn die dann auch wenig an Land kommen, ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn dann das einzige Frau auf einmal da auftaucht. Und man möchte sich ja auch nicht total abkapseln von den anderen, sondern man möchte ja auch normal irgendwie noch ein Sozialleben da an Bord so ein bisschen haben. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass das auch nicht falsch verstanden wird oder falsch aufgefasst wird.
Genau dies musste auch Dorothee Gedeke lernen. Zum Beispiel was tun, wenn der Kollege einen sexistischen Spruch bringt.
Es ist harte Arbeit. Also in meiner Ausbildung im ersten Praxissemester habe ich Schritt für Schritt Pionierarbeit geleistet und viel mit den Männern gesprochen und da Vorurteile abgebaut.
Es sei wichtig, Fehler zu machen, denn erst so könne man lernen, sagt Gedeke.
Natürlich gebe ich meine Fehler zu, ob ich das jetzt immer offen zugebe. Man kann auch darüber schmunzeln, das sportlich nehmen. Also mit meiner Crew ist es so, dass wir hier leben und leben lassen, Gott sei Dank leben können.
In wenigen Minuten wird ihr Schiff wieder auslaufen. Dann muss sie sich auch von ihrem Freund Hermes Martin Stäubler verabschieden. Der 25-Jährige weiß, wie es ist, als junger Mensch einer Arbeit nachzugehen, in der das andere Geschlecht deutlich stärker vertreten ist. Er arbeitet in Lübeck als Erzieher.
Ich bin froh, dass ich eine emanzipierte Frau habe, die selbstständig ist, die selbst auf den Beinen steht. Und dass wir uns jetzt über Monate hinweg nicht sehen, ist nicht der Fall. Der Heimathafen ist ja in Husum und daher sehen wir uns dann ja auch wöchentlich oder alle 2 Wochen. Und sie ist dann ja auch wieder länger zu Hause.
Dass die Schifffahrt einer Familiengründung im Weg stehen wird, glauben beide nicht. Sowieso. Dorothee Gedeke hofft darauf, dass mehr Frauen wie sie den Schritt aufs Schiff wagen.
Ich denke, ein besonderer Vorteil von Frauen ist es, dass sie sich um ihre Umwelt kümmern und organisieren. Und das ist ja auch bekannt, dass Frauen anders agieren als Männer. Und es ist gerade wichtig, dass in einer Männerdomäne eine Frau da ist, weil sich dann das Team noch besser ergänzen kann und besser zusammenspielt. Und für mich ist es ganz wichtig, dass es meinen Jungs gut geht, denn ich kann ohne meine Jungs hier nicht arbeiten.
Ein Porträt von Johannes Kulms. Das war der Länderreport mit Heidrun Wimmersberg.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was wissen Sie eigentlich über den Menschen, der neben Ihnen wohnt? Und was weiß Ihre Nachbarin oder Ihr Nachbar über Sie? Die Beziehungen zu Nachbarn beschreibt Gerhard Richter in seinem Feature Der Fremde von nebenan.
Im Kern ist die Nachbarschaft um uns alle herum, ne? Ob wir wollen oder nicht. Und dieses positiv zu gestalten, in dem Sinne, wir helfen uns gegenseitig und wir machen gemeinsam Sache, dieser Impuls, den habe ich mitgebracht und umgesetzt.
Erdrud Mühlens hat 2004 in Sri Lanka den Tsunami überlebt. Nur dank der Hilfe ihrer direkten Nachbarn. Das Erlebnis hat die Hamburgerin bis heute geprägt. Wie sehr diese Nachbarschaftshilfe sie berührt und getragen hat, merkt Erdrud Mühlens, als sie 2005 zurück nach Hamburg zieht. Die Anonymität der deutschen Großstadt macht ihr zu schaffen. Dieses Land, in dem sich nur 35% einen engeren Kontakt zu ihren Nachbarn wünschen. Jeder Zweite hierzulande kennt nicht einmal den Bewohner direkt nebenan. In Städten sind nur noch 3% aller neuen Mieter bereit, bei ihrem direkten Nachbarn zu klingeln und sich vorzustellen.
Ich selbst lege größten Wert darauf, in einem Haus zu wohnen, in dem ich die Menschen kenne, ja, wo man sich freundlich begegnet, wo man auch gemeinsam Regelungen findet, wie ist das mit Urlaub, mit Blumengießen bis hin zur Paketannahme.
In einer Umfrage von TNS Emnit im Auftrag der Zeitschrift Chrismon sagten 84% der Befragten, sie würden beim Nachbarn vor allem dann klingeln, wenn er oder sie Post für einen angenommen hat. 72% würden klingeln, um sich ein Werkzeug zu leihen. Und 68% würden darum bitten, die Blumen zu gießen, während man weg ist. Schon mit solch kleinen Gefälligkeiten entsteht ein heikles Schuldverhältnis.
Und dann stellt man sehr schnell fest, dass also die Hilfe sehr vorsichtig erfragt und auch gegeben wird. Man achtet sehr darauf, dass man wieder zurückhilft oder die Hilfe mit Gegengeschenken dann gleichsam bezahlt. Also man möchte seinen Nachbarn nicht verpflichtet sein.
Professor Walter Siebel, Soziologe an der Uni Oldenburg. Die Zauberformel heißt höfliche Distanz. Und so grüßt man und hilft, lässt sich aber ansonsten in Ruhe. Die eigene Wohnung begreifen viele als Rückzugsort, als privates Himmelreich, als Schutzhaut gegen die stressige Außenwelt. Und zu der gehören auch die Nachbarn. Etwa dann, wenn sie Lärm verursachen. Ärgerlich, aber selbst das ist für die meisten Menschen kein Grund, beim Nachbarn zu klingeln. Gerade mal 40% würden sich beschweren, wenn die Musik zu laut ist. 15% klingeln, wenn die Nachbarskinder zu sehr toben. Grillgeruch begründet bei 12% der Befragten eine persönliche Beschwerde und 7% würden bei Nachbarn klingeln, wenn die zu laut beim Sex sind. Trotzdem, Nachbarschaftsstreit kommt immer wieder vor.
In den Medien wird ja häufig gerne mal über Streits gesprochen. Man hat den Eindruck, dass Nachbarn nur streiten. Faktisch ist es so, dass, ich glaube, 10.000 Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Zivilgerichten ausgetragen werden. Was nun, wenn man sieht, dass es 60 oder 50 Millionen erwachsene Nachbarn gibt, ja, das ist sehr gering.
Erdruth Mühlens setzt auf die positiven Effekte einer funktionierenden Nachbarschaft und gründete, auch als Reaktion auf ihre Erlebnisse in Sri Lanka, das Netzwerk Nachbarschaft. Eine bundesweite Initiative zur Förderung von Gemeinsinn und Kooperation. Auch Straßenfeste sind ein beliebtes Mittel, um sich mit seinen Nachbarn auszutauschen. Beim gemeinsamen Organisieren lernt man sich kennen. Und beim Feiern kommt man sich nahe.
Der große, große Vorteil ist gerade in Zeiten wie diesen, wo wir viel mit Komplexität zu tun haben, wo Komplexität als Überforderung auch häufig empfunden wird, dass wir die Nachbarschaften überschauen können.
In vormodernen Dörfern lebten Menschen gleichsam ihr Leben lang unter sehr ähnlichen Bedingungen, mit ähnlichen Berufen, eben in der Landwirtschaft.
Aus dieser Zeit stammt auch der mittelhochdeutsche Begriff Nahgebur, der nahe Bauer. Die Nachbarschaft war die Basis für den Aufbau gegenseitiger Hilfe, abgesichert durch zahlreiche Normen. Und wer sich an diese Norm nicht hielt, bekam das sehr schnell zu spüren.
Das heißt, diese Nachbarschaften waren auch sehr wirksame Instanzen der sozialen Kontrolle. Man musste sich helfen. Bei etwa plötzlich einsetzendem Regen die Ernte einbringen, in strengen Wintern und vielen anderen Gelegenheiten. Es war eine soziale Beziehung auf der Basis im Wesentlichen gleicher sozialer Lage und ökonomischer Notwendigkeit.
Heute dagegen sind Wohnen und Arbeiten räumlich getrennt. Die Nachbarschaft ist keine Produktionsgemeinschaft mehr. Wenn, dann teilt man höchstens noch Freizeit und Konsum. Und weil der Sozialstaat seine Bewohner weitgehend unabhängig macht, sind Kontakte zum Nachbarn nicht mehr notwendig.
Nachbarschaft ist immer noch eines, sie ist unentrinnbar. Wenn Sie mal Krach mit Ihrem Nachbarn haben, dann können Sie nur mit sehr hohen Kosten, nämlich durch Umzug, dieser unangenehmen Nachbarschaft entweichen. Und das ist einer der Gründe, weshalb man heute gerade bewusst auf eine höflich vorsichtige Distanz hält zu seinen Nachbarn, eben weil es auch gefährlich ist, den Nachbarn allzu sehr in die eigene Nähe zu lassen.
Menschen suchen sich deshalb heute immer mehr Nachbarschaften aus, in denen sie möglichst wenig Konfliktpotenzial vermuten.
Nachbarn, die sich anders verhalten, in anderen Zeitstrukturen leben, andere Sauberkeitsstandards haben, andere Prinzipien der Kindererziehung verfolgen, all solche gemischten Nachbarschaften mit sehr hohen Unterschieden in der Lebensweise sind sehr konfliktträchtig. Man kann ihnen entgehen, indem man mit seinesgleichen benachbart ist. Und deswegen suchen die meisten Menschen Wohnungen auch dort, wo man mit seinesgleichen benachbart ist.
Bernd Hunger ist Mitautor einer Studie mit dem alarmierenden Titel »Überforderte Nachbarschaften«. Darin wies der Soziologe und Stadtplaner schon 1998 auf die soziale Erosion in Hochhaussiedlungen hin.
Man hatte eine Häufung von einkommensschwächeren Mietern, was ja an sich erstmal nicht schlimm ist, aber Einkommensschwäche korrelierte sehr, sehr oft mit einem hohen Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund und mit einem hohen Anteil von Bewohnern, die keine Arbeit hatten bzw. auf Sozialhilfe angewiesen waren. Und so ergab sich in der Tendenz eine Abkopplung dieser Nachbarschaften von der normalen Stadt.
Die Studie entstand im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Wohnungsunternehmen, in der alle kommunalen Wohnungsunternehmen und alle Wohnungsgenossenschaften in Deutschland organisiert sind. Sie betreuen insgesamt 6 Millionen Wohnungen und damit 12 Millionen Mieter, die alle eines gemeinsam haben. Sie können sich nichts Besseres leisten.
Wenn man es völlig laufen lässt, hat man Ghettos, sozial segregierte Milieus. In gewisser Weise könnte man sagen, das ist dann eine ehrliche Antwort auf die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft. Nur dann eskalieren Konflikte und die Gesellschaft insgesamt ist nicht sonderlich produktiv.
Die Wohnungsunternehmen haben begriffen, dass es sich rentiert, in Nachbarschaft zu investieren, leere Wohnungen sensibel zu vergeben und regelmäßig die Mieter zu befragen.
Diejenigen, die solche Sachen zugrunde legen, sind auch die wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen. Da geht der Leerstand zurück, da hat man Mieterhöhungsspielraum. Also da habe ich das Gefühl, ist die Branche auf einem ganz guten Weg. Es geht hier nicht mehr darum, Wohnungen zu verwalten und zu verteilen, sondern wirklich Nachbarschaften zu organisieren.
Ziegendorf, ein kleiner Ort am südlichen Rand Mecklenburgs. Mit 16 Einwohnern pro Quadratkilometer sind die 5 zugehörigen Ortsteile das Gegenteil eines Ballungsgebiets. Schon gar kein sozialer Brennpunkt. Trotzdem eine Problemregion. Die Schule ist geschlossen. Für die Sanierung des Kindergartens fehlt das Geld. Busse fahren weniger oft. Sabine Uhlig und ihr Mann sind vor 16 Jahren nach Ziegendorf gezogen. Sie gehen seitdem auf alle Dorffeste, tauschen Saatkartoffeln und bieten Hilfe an. Wer Nachbarschaft will, muss sie, vor allem als Zugezogener, langsam wachsen lassen, gerade in einem Dorf.
Und man muss auch immer dranbleiben und sich immer wieder in Erinnerung bringen und sagen, wir sind da und wir gehören dazu. Und auch mal sagen, könnt ihr uns mal helfen, wir brauchen irgendwas zum Bauen.
Gemeinsam mit anderen Ziegendorfern ist Sabine Uhlig aktiv geworden. Letztes Jahr haben sie sogar zusammen das alte Pfarrhaus saniert und sich so einen Ort der Begegnung geschaffen.
Da stehen wir auch alle noch so ein bisschen davor. Das ist für uns auch ein kleines Wunder. Und da treffen sich auch immer wieder unterschiedliche Leute, auch aus unterschiedlichen Dörfern. Und das funktioniert nur, weil es hier dieses Haus gibt.
Das waren die Zeitfragen Forschung und Gesellschaft für heute. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit dem Konzert.
20 Uhr. Die Nachrichten.
EU-Ratspräsident Tusk ist gegen den Widerstand seines Heimatlandes Polen in seinem Amt bestätigt worden. Wie Diplomaten in Brüssel mitteilten, erhielt Tusk auf dem EU-Gipfel die Stimmen von 27 der 28 Staats- und Regierungschefs. Seine zweite Amtszeit dauert bis Ende 2019. Polen wirft Tusk vor, sich als Ratspräsident in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 442. Für eine Frau ist eine Freundin oder sind Freundinnen noch wichtiger als Freunde für einen Mann. Gabi, eine 53 Jahre alte Frau, die in der Sendung vom 2. März nur unter ihrem Vornamen erscheint, erinnert sich noch an ihre erste Freundin. Sie haben oft die Nächte miteinander verbracht, haben zusammen das erste Mal geraucht und haben sich gerne auch von Brötchen mit Tomatenketchup ernährt. Sie meint, sie waren sehr brav. Sie ist technisch-mathematische Assistentin geworden. Als Kind mochte sie keine Puppen und war lieber mit Jungen zusammen als mit Mädchen. Dass sich Mädchen mit Mädchen zu einer wilden Bande zusammentun könnten, daran dachte man damals noch nicht. Freundschaft unter erwachsenen Frauen ist größeren Belastungen ausgesetzt als die zwischen Mädchen. Für nächtelange Gespräche fehlt dann die Zeit. Da kann es auch zu bitteren Erfahrungen kommen. Gabi hatte als Erwachsener eine Freundin, die sie sehr mochte, der aber Gabis Freund noch besser gefiel, ohne dass sie das gleich gemerkt hätte. Allmählich wurde sie aber misstrauisch und dadurch verschlechterte sich ihre Beziehung zu ihrem Freund und sie beschlossen, sich vorübergehend zu trennen. Daraus wurde jedoch schnell eine endgültige Trennung. Und ein paar Tage nach dieser Entscheidung war Gabis bisheriger Freund ganz offen mit Gabis Freundin zusammen. Das war für sie sehr bitter. Eine Frau mit dem Vornamen Dorothee ist als Kind mit ihrer ersten Freundin durch Straßen und Gärten gelaufen. Als sie 4 Jahre alt war, haben sie von den Sonnenblumen im Garten des Nachbarn Sonnenblumenkerne genascht. Als diese Freundin später auf eine andere Schule kam, hat sie sie sehr vermisst. In der Pubertät sind Freundinnen Verbündete gegen Erwachsene, gegen Jungen, gegen andere Mädchen und manchmal gegen die ganze Welt. Und so eine Freundin fehlte ihr, bis sie auf der Oberstufe endlich ein Mädchen kennengelernt hat, das sie gerechnet hat. Katrin war für sie wie ein Geschenk. Mit ihr konnte sie über Träume und Fantasien sprechen, Weltschmerz und Liebeskummer bewältigen und sich über andere lustig machen und Schlechtes über sie sagen, so viel sie wollte. Diese Freundin ist immer noch ihre Lebensberaterin. Manchmal hat die sie fast dazu genötigt, etwas zu tun, was ihr gar nicht gefiel. Trotzdem hat sie das getan, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, das wäre gut für sie. Und ein bisschen später wurde ihr dann auch klar, dass ihre Freundin recht gehabt hatte. Ulla Lessmann ist Journalistin, aber auch Schriftstellerin und hat schon 2 Kriminalromane und viele Geschichten geschrieben. Sie ist 64 und hatte in ihrem Leben schon viele Freundschaften mit Frauen. Sie meint, Frauenfreundschaften haben eine besondere Qualität. Mit Freundinnen könne man sich neidlos über etwas Schönes freuen. Wenn man Kummer hat, bekomme man Unterstützung und man könne einander gut beraten. Sie frage oft Freundinnen um Rat und umgekehrt sei es auch so. Freundinnen hätten für sie eine sehr große Bedeutung. Deshalb sorge sie dafür, sich mit den für sie wichtigsten Freundinnen auch in regelmäßigen Abständen zu treffen, um den engen Kontakt nicht zu verlieren. Wichtig sei für sie aber auch, dass es eine gewisse politische Übereinstimmung gibt. Frau Lessmann stammt aus Bremerhaven. Das ist ein wichtiger Hafen nördlich von Bremen an der Nordsee und deshalb hat es da im Zweiten Weltkrieg viel Bombenangriffe gegeben. In den 50er Jahren war da immer noch viel zerstört. Zwischen den Trümmern zu spielen war natürlich sehr gefährlich und streng verboten, aber deshalb sind sie da als Kinder besonders gerne hingegangen und hatten da ihre Verstecke. Ihre damalige Freundin hat sie aber verloren, als die Familie nach Köln umgezogen ist und da hat sie sich sehr einsam gefühlt, weil ihre norddeutsche Art zu sprechen ihren neuen Mitschülerinnen fremd vorkam. Erst nach ein paar Jahren hatte sie wieder Freundinnen, mit denen sie im Schulchor sang, und solche, mit denen sie in die Tanzstunde ging. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 442. Danke.